Ich freue mich riesig, Ihnen an dieser Stelle in SWR Kultur am Samstagnachmittag die wunderbare Sängerin Menna Mulugeta näher vorstellen zu dürfen. Sie hat eine ganz außergewöhnliche, warme und zugleich temperamentvolle Stimme und ist in nächster Zeit immer wieder im Südwesten live zu erleben. Darüber sprechen wir gleich. Aber als schwarze Deutsche erhebt die Sängerin auch ihre Stimme und wehrt sich gegen Rassismus und Ausgrenzung. Vielfalt und Verständigung zwischen den Kulturen, das sind Werte, für die sie sich einsetzt. Und auch darüber wollen wir sprechen, denn alle diese Facetten machen ihre Bühnenauftritte besonders. Schönen guten Tag, Menna Mulugeta.
Ja, hallo, vielen Dank für die schöne Einführung.
Frau Mulugeta, ich habe mir Auftritte von Ihnen im Netz angeschaut und war sehr beeindruckt von dem Mut, mit dem Sie über Themen wie Rassismus sprechen und von der starken inneren Haltung, mit der Sie Ihrem Publikum gegenübertreten. Das ist nicht provokant, aber dennoch leise kämpferisch und besitzt vielleicht gerade deshalb große Überzeugungskraft. Sie bezeichnen sich selbst als Brückenbauerin zwischen den Kulturen. Wann haben Sie gemerkt, dass es das braucht, eine Brückenbauerin, und dass Sie das sein wollen?
Ja, also ich würde sagen, das hat sich entwickelt. Das war nicht von Anfang an so, denn als Kind bin ich in dem kleinen Weindorfweiler bei Bingen aufgewachsen und habe mir erstmal nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Die Kulturen gehörten einfach zu mir. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, irgendwas ist anders, oder wiederkehrende Erfahrungen haben auf einmal einen Zusammenhang ergeben. Und ich dachte mir, das in der Musik halt auch aufzuarbeiten und die Stimme zu nutzen, das wurde mir irgendwie immer wichtiger. Also es ist eine Entwicklung.
Und die Musik hilft Ihnen dabei, die Botschaften noch vielleicht emotionaler vermitteln zu können?
Ja, ich glaube, wenn manchmal Worte fehlen, ist Musik einfach der perfekte Vermittler. Denn da trifft man Menschen auf einer emotionalen Ebene, die nicht so verkopft ist. Ne? Also ich habe bestimmt auch manchmal Leute im Publikum sitzen, die vielleicht unterschiedliche Meinungen haben, aber die man dann über die Musik verbinden kann. Ja.
Sie wurden in Wiesbaden geboren und haben es gerade schon gesagt, sind im kleinen Dorf Weiler bei Bingen am Rhein aufgewachsen und leben bis heute mit Ihrer Familie auch in dieser Stadt. Auch Ihre Eltern wohnen in der Nähe.
Genau, nicht ganz. Ich wohne jetzt in Bingen am Rhein. Also ich habe es 2 Kilometer den Berg runter
gehabt. Okay, diese Genauigkeit wollen wir doch noch mal festhalten. Was ich aber sagen wollte, ist, dass Sie durch Ihre Konzerte ja total viel herumkommen. Was hält Sie in Rheinhessen? Also will sagen, Sie kennen viele schöne andere Gegenden.
Aber keine ist so schön wie bei uns. Es ist natürlich hier meine Heimat. Ne? Ich bin, wie Sie sagen, hier aufgewachsen. Ich bin dann ganz schnell auf diese Rheinseite gewechselt. Mit 2 Wochen sind meine Eltern dann nach Weiler gezogen. Und hier habe ich meine ganze Kindheit und Jugend verbracht. Und natürlich, nach dem Abitur streuen dann alle in die Welt hinaus. Und es war auch bei mir nicht klar, will ich studieren oder wie ist dann genau der Weg. Aber ich war dann ja auch bei The Voice of Germany. Dann war ich mal eine Zeit lang in Berlin. Und ich habe das Gefühl, hier ist so mein sicherer Hafen. Hier kenne ich mich aus. Und ja, das ist halt irgendwie Heimat.
Und der sichere Hafen hat auch was mit Sprache zu tun, denn auf Facebook kann man sehen, dass Sie den rheinhessischen Dialekt hervorragend beherrschen. Da singen Sie die Binger-Version des Lieds Mänzer Bube, Mänzer Mädchen von Batschkap. Genau. Welche Bedeutung hat das für Sie auch, dann zu diesem Heimatgefühl, dieser Dialekt?
Also ich bin zweisprachig aufgewachsen, habe Weilerer Platt oder Rheuhessisch, wie man so schon sagt, nicht von meinen Eltern unbedingt gelernt, sondern von Weilerern. Denn ich habe 11 Jahre lang Fasnachtsvorträge gehalten und da haben wir das dann immer wieder eingeübt und irgendwie ist das noch im System drin und hin und wieder bricht es dann aus mir raus.
In der 5. Jahreszeit bricht es sich Bahn.
Ja, sozusagen. Also ich bin nicht mehr großartig aktiv in der Fasnacht. Jetzt mit meinem Sohn bin ich bestimmt auch mal auf Umzügen oder was unterwegs. Aber Sprache ist einfach etwas, was auch Verbindung schafft, würde ich sagen. Ne? Und das erwartet man dann doch nicht immer von mir.
Da kommt noch eine andere Sprache hinzu, denn Sie haben äthiopische Wurzeln. Und auch wenn Sie in Deutschland geboren wurden, spielt Äthiopien für Sie als Heimat Ihrer Eltern eine große Rolle. Sie fühlen sich mit der Tradition und dem Land eng verbunden, haben es auch immer wieder besucht und sprechen fließend Amharisch. Und sie singen zum Teil auch in dieser Sprache, und da hören wir mal in einen Titel rein. Das klingt wunderschön, Frau Mulugeta. Was ist das für eine Sprache, das Amharisch?
Also Amharisch ist eine der Sprachen, die in Äthiopien gesprochen wird. Dort gibt es grundsätzlich 8 verschiedene Sprachen und 80 Dialekte. Deshalb muss ich immer schmunzeln, wenn ich gefragt werde, ob ich Afrikanisch spreche. Und meine Eltern haben uns zum Glück, meine Schwester und mich, zweisprachig erzogen. Ist natürlich nicht immer einfach, weil wir sind umgeben gewesen von Deutsch und sie mussten sich da schon durchsetzen. Aber also von Kindesbeinen an ist diese Sprache Teil unseres Lebens. Und irgendwann nach dem Abi war ich da mal für längere Zeit in Äthiopien und war dann in Jazzclubs unterwegs und dachte, wie wäre es, wenn ich das mal versuche zu singen? Es ist immer noch ein Weg und eine Reise und man probiert sich aus. Und ne, ich will natürlich irgendwie authentisch klingen, aber auch mit dem Akzent, den ich nun mal habe. Also meine Cousine in Äthiopien, wenn er in Addis unterwegs ist, sagt, sag mal nicht so viel, sonst wird alles teurer. Also man hört es mir schon an. Ich spreche durchaus ganz gut, aber auch nicht perfekt. Aber es ist für mich auf jeden Fall eine Möglichkeit, ja, auch nochmal eine andere Ebene von mir zu zeigen. Und ich habe jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal einen äthiopischen Song selbst geschrieben, einen äthiopisch-englischen. Und diesen, den wir gerade gehört haben, ist so ein äthiopischer Evergreen, den ich gecovert habe. Also ich probiere mich da einfach auch aus, gerne.
Ja, meine Mologeta, Ihre Eltern kamen zum Studium nach Deutschland. Sie sind beide Apotheker. Sie haben jetzt eine ganz andere Richtung eingeschlagen als Sängerin. Wie wurde Ihre große musikalische Begabung entdeckt?
Das ist auf jeden Fall was Besonderes und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie das so unterstützt haben. Man kennt das oft aus migrantischen Biografien, dass dann für die zweite Generation sich gewünscht wird, dass sie was Vernünftiges lernen und so. Das haben meine Eltern dann zum Glück gemacht, dass ich unvernünftig sein durfte. Aber ich habe in der Grundschule immer gerne schon Theater gespielt. Da gab es tolle Theater-AGs und so. Und auf dem Gymnasium gab es dann einen Unterstufenchor mit Musical. Und da habe ich gemerkt, hey, auf der Bühne irgendwie was machen, das hat mir keine Angst gemacht. Und dann die Musik, das Singen, das war ein weiteres Werkzeug, was ich nutzen konnte. Und dann haben irgendwann im Gospelchor, war das dann, glaube ich, die Musiklehrer an meiner Schule, meine Eltern wirklich gedrängt, es wäre mal gut, wenn sie Gesangsunterricht nimmt und so. Meine Eltern haben das erstmal gar nicht so ernst genommen. Dann wurden wir nochmal darauf hingewiesen. Und dann haben sie mir wirklich ermöglicht, klassischen Gesangsunterricht zu nehmen. Und so hat sich das immer aufgebaut.
Ja. Und bereits ein Jahr nach Ihrem Abitur haben Sie Ihr erstes Album Free herausgebracht. Mhm. Und im gleichen Jahr wurden Sie, das haben Sie eben auch schon erwähnt, einem größeren Publikum bekannt durch Ihre Teilnahme bei The Voice of Germany. Sie waren im Team Nena und schafften es unter die letzten 16 von insgesamt 14.000 Bewerberinnen und Bewerbern. Mhm. Also irre. Welche Erinnerung haben Sie an diesen Wettbewerb? Was hat er Ihnen gebracht auf Ihrem musikalischen Weg?
Also Sie haben gerade schon das Album erwähnt, das war natürlich alles irgendwie eine wilde Zeit. Ne? Man hat das Abi und das ist ja eh immer so die Zeit, was macht man jetzt, in welche Richtung geht es? Und einfach mal ein eigenes Album zu schreiben, gemeinsam mit meinen Kolleginnen Gernot Blume und Julie Spencer, war einfach ja ein besonderer Meilenstein. Und ja, diese neue Showformat war gerade zum zweiten Mal ausgeschrieben. Man hatte das Gefühl, das ist irgendwie ein bisschen ernsthafter und die Musiker oder Sängerinnen, Sänger, die da auftreten, sind gut und werden gut behandelt. Und deshalb dachte ich mir, ich habe eigentlich zu verlieren. Ich wohne bei meinen Eltern, jetzt ist eigentlich eine gute Zeit, um sowas mal auszuprobieren. Und das sind dann natürlich mehrere Runden und ja, ich bin dann schon hier aus der kleinen Stadt oder einem kleinen Dorf dann da nach Berlin und auch ein bisschen eingeschüchtert erstmal gewesen, aber ja, habe dann da so meine Erfahrungen gesammelt und ich würde sagen, musikalisch hat es mich mit Sicherheit auch weitergebracht, aber viel mehr in diesem ganzen Show-Kontext, ne? Also Interviews führen, Drehs, sich vorbereiten unter Druck. Diese ganzen Sachen haben mir auf jeden Fall, würde ich sagen, geholfen. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so, man macht da mit und danach explodiert die Karriere, sondern es ist eher eine Sache auf dem Weg gewesen. Ich schäme mich jetzt nicht dafür, aber es ist nicht der ausschlaggebende Punkt, würde ich sagen, eines Werdegangs.
Und Sie haben ja auch sich komplett weiterentwickelt. Mhm. Und deswegen die Frage, wo Ihr Platz heute ist. Sie singen vor allem Soul und Pop, auch Jazz und Global Music. Sie schreiben Songs selbst und interpretieren die Songs befreundeter Musikerinnen und Musiker. Zu welchem Genre fühlen Sie sich am stärksten hingezogen, wenn man das so sagen kann?
Das Schubladen ist immer so das Problem. Also ich finde eigentlich alle, die Sie genannt haben, schon sehr passend und ich fühle mich da überall zugehörig. Es ist so ein bisschen vielleicht wie mit den Identitäten, ob ich jetzt auf Platt, Reuhessisch singe oder Amharisch oder Englisch oder Deutsch. Das ist irgendwie, dieses Vielfältige macht es aus. Es ist wahrscheinlich marketingtechnisch nicht so clever, weil Schubladen oft gut sind oder ich sag mal Schubladenecken. Aber ich finde einfach dieses Vielfältige. Ich muss begeistert sein von der Sache, die ich mache, merke ich. Und ich muss da einfach einen Antrieb haben. Und ich bin durchaus auch politischer oder gesellschaftspolitischer geworden in meinen Songs, weil ich nach 2020 den Anschlägen in Hanau und auch der Black Lives Matter Bewegung gemerkt habe, ich brauche mehr Inhalt auch drin und ich möchte noch mehr meine Stimme nutzen. Grundsätzlich habe ich aber einfach wahnsinnig Spaß am Instrument Stimme und damit zu spielen und Menschen nach Möglichkeit auch zu berühren.
Menna Mologeta, Sie sind Botschafterin für Kinder unserer Welt, eine Initiative für notleidende Kinder. Was bedeutet es Ihnen, diesen Kindern in Äthiopien und Südafrika eine Stimme zu geben?
Ja, es ist natürlich ein toller Auftrag, der mich verbindet mit meinen Wurzeln. Das ist zustande gekommen einmal nach einem Konzert. Da war dieser Verein als Benefizverein dabei und der ist gegründet von vielen Eltern, die Kinder adoptiert haben aus den Regionen und die sich damit selbst auseinandersetzen wollen und wie sie auch zurückgeben können. Und ja, ich versuche einfach bei meinen Konzerten zu werben, Flyer zu verteilen und darauf aufmerksam zu machen, so gut ich kann.
Und ebenfalls haben Sie die Partnerschaft für die Initiative Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, der Hildegardis-Schule in Bingen übernommen, auf der Sie selbst ja auch Schülerin waren.
Richtig.
Was kann solch eine Initiative bei jungen Menschen bewegen?
Ja, da war ich gerade letzte Woche für einen Workshop gewesen. In meiner Schulzeit gab es nicht viele migrantische Kinder auf meiner Schule und ich finde, Repräsentanz ist ein großes Thema. Ne? Das heißt, wenn ich da bin, wenn ich spreche von meinem Weg und da vielleicht Kinder, Jugendliche sind, die Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie sind nicht alleine oder ne, das ist irgendwie so ein bisschen das Gefühl, was ich vermitteln will oder das Gefühl, was ich habe, dass ich da erreichen kann an meiner ehemaligen Schule. Ich bin keine Antirassismus-Expertin, ich habe kein Studium oder keine Ausbildung zu, um das wirklich fachgerecht jetzt zu analysieren. Ich habe Erfahrungen damit und ich möchte einfach ja da sein sozusagen.
Ja, Sie benennen Rassismus und Diskriminierung eben ja auch auf der Bühne und in Ihren Zwischenmoderationen und auch in einzelnen Liedtexten. Und wenn Sie sagen, Frau Mulugeta, Sie haben Erfahrungen, dann haben Sie auch schon offenen oder auch verdeckten strukturellen Rassismus erlebt?
Durchaus. Und es ist noch nicht mal so, dass er immer böse gemeint und ganz negativ ist. Vor allen Dingen im musikalischen Bereich. Ich bin jetzt in einer Branche, die stereotypisch dann oft auch damit verbunden wird. Ah ja, du, ist ja klar, dass du gut singen kannst und so weiter. Und es gibt ja auch diese Form von Diskriminierung. Und da habe ich durchaus Erfahrungen gemacht. Ich finde nicht, dass ich jetzt von allen explizit erzählen muss, damit mir geklappt wird sozusagen. Aber
Nein, auf keinen Fall.
Ich finde es wichtig, dass man den Menschen glaubt und vertraut, die davon erzählen.
Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, der Mordanschlag aus rassistischen Motiven auf 9 Menschen mit Migrationsbiografie in Hanau 2020 hat Sie tief erschüttert. Ebenfalls
ja,
3 Monate später die Ermordung von George Floyd in den USA. Ja. Was hat das damals in Ihnen ausgelöst und dann auch, was ist dadurch geworden?
Also ich glaube, die Nähe von Hanau zu unserem Wohnort, es war irgendwie nicht weit weg, leider auch fälschlicherweise, aber oft denkt man ja, das passiert weit weg, eher vielleicht im Osten Deutschland oder ich bin hier sicher. Ne? Und dieses Sicherheitsgefühl, dass einfach Menschen, junge Menschen, die so wie ich sein könnten, so wie meine Freunde, dem ausgesetzt worden sind, das hat mich einfach, ja, das hat mich schon tief erschüttert. Und es war einfach wie so eine Brille, die abgenommen worden ist. Also man konnte auch nicht mehr zurück in so eine naive, alles wird schon gut irgendwie Situation. Und natürlich sollen alle Herausforderungen, die Migration beinhalten, auch wahrgenommen werden. Ne? Also mir geht es darum, da ganz ehrlich zu sein. Ich möchte auch gerne sicher und gut hier in diesem Land leben. Aber ja, es ist ja ganz klar, dass diese Ermordung einfach schrecklich war und das war schon ein, ich glaube, in der migrantischen Community meines Alters war das ein tiefer Schlag, ja.
Ja, für uns alle, für die ganze Gesellschaft war das ein tiefer Schlag. Seit Mitte der 90er Jahre, seit der schwarzen deutschen Autorin May Aim gab und gibt es immer wieder prominente schwarze Aktivistinnen und Aktivisten, die gegen rassistische Diskriminierung kämpfen, seit also gut 30 Jahren mindestens. Und nach wie vor ist Rassismus ein Thema in dieser Gesellschaft und statt kleiner scheint er größer zu werden in letzter Zeit, scheint mir. Wie wütend oder auch verzweifelt macht Sie das, Frau Mulugeta?
Es ist ein Hin- und Herschwanken, weil ich natürlich eigentlich grundsätzlich ein relativ positiver Mensch bin und auch gerne mir diese Lebensfreude behalten würde und schauen möchte, dass ich natürlich nicht zu verbittert werde, sondern immer wieder Motivation schöpfe. Ich muss aber schon sagen, dass es natürlich auch ermüdend ist. Und vor allen Dingen, wenn man dann jetzt Nachwuchs hat und sich überlegt, wie möchte man das Land mitgestalten, verändern, dass man sich sicher fühlt. Also es ist schon immer wieder beängstigend, aber ich versuche immer wieder auch Mut zu schöpfen, denn es gibt Menschen, die sich wehren und die für eine vielfältige Gesellschaft einstehen und da muss man halt immer wieder den Blick hinlenken, sag ich mal. Mhm.
Vielleicht stimmt mein Eindruck auch gar nicht, diejenigen, die sich rassistisch äußern, sind nur lauter als die anderen. Also weil ich gerade gesagt habe, es scheint größer zu werden, vielleicht stimmt das gar nicht.
Ja, ich kann das nicht so gut einschätzen. Ich habe manchmal das Gefühl, man ist natürlich irgendwie in einer Form von Blase. Man umgibt sich natürlich mit Menschen, die irgendwie hoffentlich ähnlich ticken oder mit denen man zumindest vernünftig diskutieren kann. Ich bin aber manchmal schon erschrocken, wenn ich zum Beispiel in Social Media, insbesondere auf Facebook, Kommentare lesen, wie da der Ton geworden ist. Ne? Klar ist die Frage, würden sich die Menschen das auch trauen, direkt zu sagen. Aber es ist natürlich so, wenn auch Führer dieser Welt anfangen, sich extremistischer zu äußern, sage ich mal, dass das irgendwie wie runterschwappt auf die Ebene. Ne? Das scheint irgendwie okay zu sein, so sich zu verhalten und so zu sprechen. Und ich glaube schon, dass das auch Einfluss hat auf den alltäglichen Umgang.
Ja, und dann sind in diesem Jahr auch noch Landtagswahlen im Südwesten. Wie blicken Sie, Frau Mulugeta, auf diese Wahlen und dem prognostizierten Erstarken noch von rechter und sogar rechtsextremer Politik?
Ja, natürlich blicke ich da mit Sorge hin, aber auch hier bin ich jetzt Teil von einem Mutmachkonzert in Ingelheim am 20. März. Da sind viele Stimmen, die ja zusammen ein Konzert gestalten, und das ist wieder meine Art, damit umzugehen. Das Konzert nennt sich Mutmachkonzert, und ich finde, das ist einfach das, was man machen kann. Ganz wichtig finde ich, dass man nicht ertrinkt praktisch in Sorge, sondern so versucht, ja, aktiv zu bleiben, und dann wird man natürlich sehen, ob das reicht.
Also eine der stärksten Kräfte, diesem radikalen Rassismus zu begegnen, für Sie also auch die Musik und das gemeinsame musikalische Erleben?
Das denke ich auf jeden Fall. Also natürlich ist dieses Konzert ganz explizit hier mit dem Thema ausgestattet, aber auch andere Konzerte oder Begegnungen mit Menschen. Ich bin ja nicht sicher, ich begegne mit Sicherheit auch rassistischen Menschen, von denen ich es jetzt erstmal sofort nicht weiß. Es ist jetzt nicht mein Auftrag, jeden Menschen sozusagen umzudrehen, aber ich versuche einfach mit gutem Beispiel voranzugehen und ja, hoffentlich in Gesprächen, die natürlich Kraft kosten, Menschen irgendwie zum Nachdenken anzuregen. Ja, aber ich habe mich auch explizit dafür entschieden, keine Politikerin zu sein, sondern auf musikalischer, künstlicherer Ebene, sage ich mal, da zu arbeiten.
In einem langen Porträt über Sie beim ZDF in der Reihe 37 Grad rufen Sie dazu auf, einfach sensibler zu sein, Menschen mit Migrationsbiografie gegenüber, die eigene Neugier nicht über die Würde des anderen zu stellen. Richtig, und das wäre doch so einfach, denkt man spontan. Und warum gelingt das trotzdem nicht immer?
Ja, in diesem Beispiel meinte ich das auch explizit, wenn man manchmal dann Sachen gefragt sind, die so ein bisschen unangebracht sind. Ne? Das ist natürlich dieses, wo kommst du her und so weiter. Das sind Fragen, die sind in der Masse natürlich irgendwie anstrengend, weil man immer wieder seine Daseinsberechtigung praktisch beweisen muss. Aber ich finde auch, wir müssen auf jeden Fall im Gespräch bleiben. Ich glaube, schwierig wird es, wenn man sozusagen vor lauter Angst, es gibt dann oft dieses, man darf ja gar nichts mehr sagen, dass man dann gar nicht mehr miteinander spricht. Aber man muss auch bereit sein, einfach vielleicht dazuzulernen. Und das ist ja auch okay, auch Fehler zu machen. Also ich bin da gar nicht so gepolt, dass ich denke, jeder ist sofort perfekt. Ich mache sicherlich auch Fehler und versuche mich auch bei anderen Themen, die mich vielleicht nicht direkt betreffen, auch weiterzubilden. Und so ist das auch okay. Genau.
Auf jeden Fall. Und nochmal zum Schluss unseres Gesprächs zurück zu Ihrer Musik. Denn Sie stellen große afroamerikanische Musikerinnen in den Vordergrund, denn ohne Sie wäre die Popmusik in den USA ja gar nicht denkbar. Und ich spreche von Ihrem Projekt Billie to Beyoncé, genau. Black Women in American Music, ja. Billie Holiday, Nina Simone, Beyoncé. Extrem bekannte und erfolgreiche Musikerinnen und ganz, ganz tolle Künstlerinnen natürlich. Ja. Welchen Aspekt beleuchten Sie da in Ihrem Programm?
Es ist tatsächlich durchaus ein Konzert, aber ich spreche auch sehr viel. Ich habe mich echt tief eingearbeitet in die Biografien und viel über die Frauen gelernt. Und die haben teilweise oder eigentlich größtenteils ganz, ganz schwierige Biografien und viel erlebt. Also von Rassismuserfahrungen, aber auch Gewalterfahrungen, grundsätzlich in der Familie oder auch in der Musikindustrie. Und ich finde, wir dürfen alle natürlich jede Musik genießen. Aber ich finde, es gehört auch dazu, ein bisschen zu wissen, wo kommt die her und welche Geschichte ist dahinter. Und ich meine, ich singe diese tollen Songs dieser Frauen auch schon seit Ewigkeiten. Aber seitdem ich so ein bisschen mehr weiß auch über die Frauen, singe ich das nochmal mit einer anderen Inbrunst vielleicht. Mhm. Und hoffentlich auch dann irgendwann vermehrt meine eigenen Songs. Denn das ist natürlich schon auch mein Ziel. Ich habe dieses Programm und freue mich darüber auch. Aber dann auch die eigenen Songs auch so aufzuwerten mit Inhalt. Das ist sozusagen ja mein Ziel.
Menna Mulugeta, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
Und wer Menna Mulugeta live erleben will, hat im Februar und März mehrere Gelegenheiten im Südwesten. Einige Konzerte sind bereits ausverkauft, aber für die folgenden gibt es noch Karten. Am 21. Februar im Stuttgarter Bix, am 22. Februar in Bingen, am 26. in Frankfurt sowie Mitte März in Kisselbach und Ingelheim.